Was hat Jesus eigentlich zur Zeit des Alten Testaments gemacht? Das ist eine faszinierende Frage, denn einige verbinden die Geschichte von Jesus erst mit seiner Geburt zu Weihnachten und mit dem Neuen Testament. Aber was war davor? Was hat Jesus zur Zeit des Alten Testaments gemacht? Jesus selbst hat einmal seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus etwas erklärt und hat erklärt, dass sich auch das Alte Testament auf ihn bezieht. Ich zitiere Lukas 24, 27 aus der NGÜ. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Bei diesem Crashkurs wäre ich gern dabei gewesen, aber letztendlich hat Jesus gesagt, es ist möglich, mich im Alten Testament zu finden. Anders als im Neuen Testament offenbart sich Jesus aber auf eine geheimnisvolle Weise im Alten Testament und auch in einer anderen Gestalt. Es war keine menschliche Gestalt. Und wenn wir genau hinschauen und die Bibel studieren, werden wir feststellen, Jesus hat sich auch zu der Zeit des Alten Testaments den Menschen geoffenbart in einer anderen Erscheinungsform. Und um so eine Begegnung handelt auch meine Predigt und sie lautet: Simsons Eltern begegnen Jesus. Lass uns mal in den Predigttext schauen, Richter 13, das erste Kapitel, werde ich gleich vorlesen. Ich habe mal von Roger Libby in einem Vortrag gehört, man sollte immer den ganzen Text vorlesen, denn selbst wenn eine Predigt miserabel ist, kann Gott wenigstens durch das Lesen seines Wortes wirken. Deswegen werden wir das jetzt auch tun. Und die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr gab sie 40 Jahre in die Hand der Philister. Und es war ein Mann aus Zorha vom Geschlecht der Daniter, sein Name war Manoah. Und seine Frau war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trink weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, denn ein Nasir Gottes soll der Knabe sein von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Und die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte: Ein Mann Gottes ist zu mir gekommen, und sein Aussehen war wie das Aussehen eines Engels Gottes, sehr furchtbar, und ich habe ihn nicht gefragt, woher er sei, und seinen Namen hat er mir nicht kundgetan. Und er sprach zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und nun trink weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn ein Nasir Gottes soll der Knabe sein von Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Da flehte Manoah zu dem Herrn und sprach: Bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch wieder zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Und Gott erhörte die Stimme Manoahs, und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau, als sie auf dem Feld saß und Manoah, ihr Mann, nicht bei ihr war. Da eilte die Frau und lief und berichtete es ihrem Mann, und sie sprach zu ihrem Mann: Siehe, der Mann ist erschienen, der an jenem Tag zu mir gekommen ist. Und Manoah machte sich auf und ging seiner Frau nach, und er kam zu dem Mann und sprach zu ihm: Bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Und er sprach: Ich bin es. Und Manoah sprach: Wenn nun dein Wort eintrifft, was soll die Weise des Knabes sein und sein Tun? Und der Engel des Herrn sprach zu Manoah: Vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Von allem, was vom Weinstock kommt, soll sie nicht essen, und Wein und starkes Getränk soll sie nicht trinken. Und sie soll nichts Unreines essen, alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Und Manoah sprach zum Engel des Herrn: Lass dich doch von uns aufhalten, so wollen wir dir ein Ziegenböcklein zubereiten. Und der Engel des Herrn sprach zu Manoah: Wenn du mich aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen, willst du aber ein Brandopfer opfern, so opfere es dem Herrn. Denn Manoah wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zum Engel des Herrn: Wie ist dein Name, dass wir dich ehren, wenn dein Wort eintrifft? Und der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Da nahm Manoah das Ziegenböckchen und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Er aber handelte wunderbar, und Manoah und seine Frau sahen zu. Und es geschah, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf, und Manoah und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Und der Engel des Herrn erschien Manoah und seiner Frau fortan nicht mehr. Da erkannte Manoah, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zu seiner Frau: Wir werden gewiss sterben, denn wir haben Gott gesehen. Aber seine Frau sprach zu ihm: Wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er nicht ein Brandopfer und Speisopfer aus unserer Hand angenommen. Und er hätte uns dies alles nicht gezeigt, noch uns zu jener Zeit dergleichen vernehmen lassen. Und die Frau gebar einen Sohn, sie gab ihm den Namen Simson. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Einmal bis hierhin. Meine Predigt besteht aus drei Punkten. Jesus greift aktiv in die Geschichte ein, Jesus verändert Leben und Jesus ist die erträgliche Offenbarung Gottes. Bevor ich zum ersten Punkt komme, muss ich natürlich etwas erklären. Jetzt habe ich einige Male den Namen Jesus verwendet und ihr habt gar nichts von Jesus gelesen in dem Text. Und das will ich gerne erklären, weil die ganzen Punkte, die gleich kommen, bauen auf diese Basis auf. Also es wird ein bisschen trockenerer Studieneingang, sage ich mal. Ist aber sehr wichtig, damit wir das nachvollziehen können. Wir müssen verstehen, der Name Jesus ist im Alten Testament noch nicht geoffenbart. Erst zu seiner Geburt wurde dieser Name eingeführt. Hier im Text Vers 17 und 18 haben wir gelesen, dass Manoah den Engel des Herrn nach seinem Namen fragt. Und er sagt, sein Name ist wunderbar. Wunderbar bedeutet auch im Hebräischen geheimnisvoll und ist gleichzeitig auch der Name, den Jesaja für den prophezeiten Messias verwendet. In Jesaja 9, Vers 5, ist einer der bekanntesten Bibelstellen, die wir auch zu Weihnachten oft lesen. Das will ich gerne noch einmal lesen. Und man nennt seinen Namen wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Das ist schon mein erster Hinweis darauf, dass es hier um Jesus handeln konnte. Das gleiche Wort, das hier für Engel verwendet wird, wird auch an anderen Bibelstellen für Bote verwendet. Eine sehr schöne Stelle ist Maleachi 3, Vers 1. Das deutet auch auf den Messias hin, will ich auch einmal zitieren. Siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir herbereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Also es ist denkbar, dass Jesus schon damals für den Vater, Gott den Vater, Botschaften an die Menschen in einer anderen Gestalt weitergegeben hat und in einer erträglichen Erscheinungsform. Wir merken aber, es ist nicht ein normaler Mensch. Auch die Frau von Manoah hat sich gefürchtet in Vers 6. Das können wir auch noch mal kurz lesen. Ein Mann Gottes ist zu mir gekommen und sein Aussehen war wie das Aussehen eines Engels Gottes, sehr furchtbar. Später haben wir auch gelesen, dass er nichts zu essen annimmt. Also Jesus ist noch kein normaler Mensch. Er offenbart sich in einer anderen Gestalt, in einer Engelsgestalt. Und erst später, in Vers 21 und 22, wird auf einmal den Eltern klar, wir haben eigentlich Gott selbst gesehen. Und sie bekommen Angst, dass sie sterben müssen. Auch Hagar hat in 1. Mose 16, 13 den Engel des Herrn als Gott identifiziert und gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Es gibt noch viele andere Stellen, wenn wir das studieren. Ich bin überzeugt, dass Jesus auch bei Abraham war, bei Biliam, Mose, Gideon, Josua. Es gibt da viele Begegnungen, die sehr, sehr interessant sind, aber es wäre ein eigenes Bibelstudium, denke ich. Wenn Manoah und seine Frau den Engel des Herrn als Gott erkannt haben, könnte man meinen, es war Gott, der Vater selbst. Aber dagegen spricht 1. Johannes 1, 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Wenn Gott sich in einer erträglichen Form zeigt, die wir aushalten, dann durch Jesus Christus, seinen Sohn. Johannes 14, Vers 9 heißt es auch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Außerdem ist es so, dass Engel sich nicht anbeten lassen. Das haben wir Vers 20 gelesen, dass sie auf ihr Angesicht gefallen sind. Offenbarung 22, 8 bis 9 will ich zitieren. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche diese Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Engel lassen sich nicht anbeten, sie weisen auf Gott hin. Und deshalb ziehe ich für mich dieses Fazit, dass in dieser Begebenheit auch Jesus Christus selbst vor Ort war in einer anderen Gestalt. Und damit kommen wir zum ersten Punkt. Jesus greift aktiv in die Weltgeschichte ein. Die Ereignisse in der Welt waren Jesus zu keiner Zeit gleichgültig. Auch nicht im Alten Testament. Erst recht war es ihm nicht egal, wie es dem Volk Israel geht. Wir müssen verstehen, das Volk Israel war zu dieser Zeit in einer der schwersten Phasen seit Bestehen, in dieser Richterzeit. Denn sie sind immer wieder von Gott abgefallen, sie haben getan, was sie wollten. Und so ist ja auch unser Text gestartet. Und die Kinder Israel taten wieder, was böse war, in den Augen des Herrn. Und es ist so, dass Gott dann immer wieder ein Gericht zugelassen hat. Andere Völker sind eingefallen, haben Israel unterdrückt, weil sie nicht auf Gott gehört haben. Und dann wurden immer wieder Richter berufen, die das Volk dann aus dieser Unterdrückung befreit haben für eine gewisse Zeit lang. In unserem Text ist es so, dass sie schon seit 40 Jahren von den Philistern wirklich unterdrückt wurden. Und es war die längste Zeit einer Unterdrückung seit der Richterzeit. 40 Jahre ist oft so eine Zahl, so eine Erziehungszeit, die Gott einsetzt. Wir kennen das aus den 40 Jahren in der Wüste. Und dass Jesus nun eingreift, Simson als Richter einsetzt und beruft, das ist reine Gnade. Und wir lesen hier auch gar nicht, dass sie zu Gott geschrien haben. Das haben sie öfter getan. Aber hier greift Jesus selber ein und er will dem Volk Ruhe schenken. Das bedeutet auch der Name Manoah. Er will ihnen wieder Frieden schenken. Und das ist das Herz unseres Herrn Jesus. Er sieht das Elend, er sieht diese Unterdrückung und er ist barmherzig. Genauso ist es Gnade, dass er Manoah und seine Frau erwählt, denn sie konnten eigentlich gar keine Kinder bekommen und waren wahrscheinlich auch schon älter. Und sie gehörten auch zu einem Stamm, aus dem Stamm Dan, der überhaupt keine besondere Bedeutung hatte. Und dadurch wird die Ehre Gottes noch größer. Es wird deutlich, Gott hat einen Plan. Gerade auch, dass er diese Familie nimmt, die ganz nah an der Grenze der Philister leben. Auch heute sind wir in einer Zeitepoche, wo Jesus nicht mehr als Mensch hier unter uns wandelt. Und es kommt vielleicht dem einen oder anderen so vor, dass Jesus auf seinem Thron sitzt, von allem irgendwie so alles beobachtet und sich vielleicht gar nicht dafür interessiert, was hier so in der Welt passiert. Aber das ist nicht der Fall. Jesus hat schon immer ganz aktiv regiert und die Welt gelenkt, auch wenn es in einer anderen Art und Weise geschieht. Allein wenn wir auf Israel schauen, was da zurzeit passiert, die Abläufe, da merken wir, irgendjemand steht dahinter. Meine Frau, die hat so ein Abo bei Open Doors und da bin ich, das ist wirklich erstaunlich, was für Geschichten da erzählt werden, gerade von Menschen in islamischen Staaten. Eine Geschichte fand ich sehr eindrucksvoll. Da haben wohl viele Zeugen, gerade in Mekka, in der heiligsten Stadt des Islams, es gibt ja diese heilige Moschee dort und dann dieses würfelförmige Gebäude und da wird gegen Uhrzeigersinn einmal drumherum gelaufen. Und auf einmal haben dort viele Menschen den Namen Jesus gehört. Unabhängig voneinander haben die das erzählt. Wir merken, Jesus offenbart sich auch heute noch, auch in einer Art und Weise. Der Unterschied ist zum Alten Testament heute, und das ist unser Privileg, dass wir das Wort Gottes haben und dass da wirklich alles offenbart ist, was wir zum Glauben benötigen. Und das ist ein Privileg und der Unterschied zu der Zeit damals. Also wir können darauf vertrauen, Jesus hat auch heute noch das Weltgeschehen im Griff, auch wenn wir ihn nicht direkt sehen als Menschen, nicht antasten können. Und das sollte uns zur Anbetung führen. Wir müssen einfach verstehen, Jesus ist das Zentrum der Geschichte, er ist das Alpha und Omega und alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und umso erstaunlicher ist es, dass er sich dann auch noch nicht für das gesamte Weltgeschehen interessiert, sondern auch für dich ganz persönlich. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus verändert Leben. Als Simsons Eltern Jesus begegnet sind, hat sich ihr Leben verändert. Auf einmal haben sie ein Kind erwartet und zusätzlich zu dieser Lebensumstellung gab es noch eine Ernährungsumstellung. Vers 4 haben wir das gelesen, dass sie jetzt, also schon die Mutter von Simson, sich vom Wein und starken Getränk und auch von Unreinem enthalten soll. Sie soll also jetzt schon das Leben eines Nazirea leben, weil das Kind ein Nazirea auf Lebenszeit sein soll. Ich hoffe, dass sie auch so in der Schwangerschaft kein Alkohol getrunken hätte. Aber es ging darum, dass sie sich wie ein Nazirea verhält. Kurze Erklärung, ein Nazirea war jemand, der sich im Volk Israel ganz besonders geweiht hat, für eine gewisse Zeit lang und hat auf bestimmte Dinge verzichtet. zum Beispiel auf Alkohol, verwestes Berühren, unreines Essen und auch Haare schneiden ist ein Punkt. Interessant ist, dass Simson in diesem Fall sich das gar nicht selber aussuchen konnte, dieses Gelübde ablegen für eine gewisse Zeit, sondern dass Jesus selbst ihn bestimmt hat, für sein ganzes Leben lang ein Nazirer zu sein. Und dieses Bild, diese Absonderung, ist auch ein Bild für die Heiligung. Das heißt, Absonderung von der Sünde. Und Jesus hat uns selbst vorgelebt, wie wir heilig leben können. Er war sozusagen der perfekte Nazirer. Und er ist unser Vorbild. Wir sollten danach streben, in der Heiligung zu wachsen. Und das ist ein fortlaufender Prozess. Aber das Schöne daran ist, Jesus lässt uns nicht alleine, sondern schon wieder diese Charaktereigenschaft. Er ist so fürsorglich. Wir sehen das auch an Manoah. Er kommt mit dieser Lage irgendwie nicht so richtig zurecht. Und er fleht Gott an, lass ihn doch noch einmal kommen. Und Jesus kommt wieder, nimmt sich die Zeit. Eigentlich erklärt er überhaupt nichts Neues, aber er geht auf diesen Mann zu und geht auf seine Bedürfnisse und Sorgen ein. Vielleicht fällt es dir im Moment schwer zu glauben, dass Veränderung noch möglich ist. Vielleicht bist du in einer Sackgasse gelandet. Du machst und tust, es verändert sich gar nichts in deinem Leben. Ich habe das auch schon oft gefühlt. Da waren Baustellen, ich dachte, da passiert nichts mehr. Oder man beobachtet Menschen ein Leben lang, die sind schon alt, da ist gar keine Chance. Also so schätze ich das oft ein, da verändert sich nichts mehr. Und Gott hat mich schon mehrmals eines Besseren belehrt, für Jesus ist nichts unmöglich. Selbst alte Menschen, die jahrelang, vielleicht jahrzehntelang im Gottesdienst waren, die haben alles gehört, die wissen alles, die können sich noch verändern. Auch du, vielleicht steckst du irgendwo fest, auch in einer Sünde, Gott kann dich verändern. Ein beeindruckendes Beispiel, finde ich, ist die Biografie von Wolfgang Dück. Den haben alle als hoffnungslosen Fall abgeschrieben. Bestimmt haben schon einige von euch die Predigt oder sein Buch gelesen, Vom Knast zur Kanzel. Wolfgang Dück war ein uneheliches Kind, ist in Berlin zur Welt gekommen. Und einen großen Teil seiner Kindheit war in Heimen oder Erziehungshäusern. Und mit 11 Jahren hat er schon ständig Straftaten begangen. Einbruch, Diebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt, später auch Gefangenmeuterei. Und alle Heimleiter haben gesagt, hoffnungsloser Fall, da verändert sich gar nichts mehr. Und 1958 hat sich Wolfgang zu Jesus Christus bekehrt. Und er hat sich so drastisch verändert. Aus einem Schwerverbrecher wurde ein leidenschaftlicher Evangelist, der ist in Kneipen gegangen, in Nachtlokale, in Gefängnissen und die haben ihn auch Schreihals Gottes genannt, weil die ihn nicht stoppen konnten. Der hat gepredigt und gepredigt ohne Ende. Und ich finde, so eine Geschichte zeigt immer wieder und ist auch so ein Beweis dafür, dass der Glaube echt ist. Man kann sich verändern, Veränderung ist möglich. Jesus hat die Kraft, auch dein Leben zu verändern, wenn du es zulässt. Die entscheidende Frage ist, bist du bereit, Jesus zu begegnen und sich von ihm verändern zu lassen? Und wenn wir eine Beziehung zu Jesus pflegen, wenn wir eine Beziehung mit ihm eingehen, werden wir merken, wir können uns verändern. Und auch in der Heiligung werden wir uns verändern. Vielleicht dauert es manchmal etwas, aber Jesus hat Geduld. Wir kommen zum dritten Punkt. Jesus ist die erträgliche Offenbarung Gottes. Das, was Simsons Eltern mit dem Engel des Herrn erlebt haben, und zuletzt auch das Wunder dieser Art Himmelfahrt hat dazu geführt, dass Manoah auf einmal schlagartig klar wurde, wen haben wir da eigentlich gesehen? Das war ja gar kein normaler Engel. Ich finde, diese Himmelfahrt ist auch so eine Parallele zu Jesus. Er ist zwar hier in der Flamme aufgefahren, nicht auf einer Wolke, aber die Reaktion der Jünger und Simsons Eltern war die gleiche, Anbetung. Und damit haben wir wieder einen weiteren Hinweis auf Jesus. Aber er hat sich ja noch nicht als Sohn Gottes offenbart. Und Simsons Vater ist dann davon ausgegangen, er hat Gott den Vater gesehen. Er sagt auch hier Elohim, also er nutzt diesen Eigennamen von Gott, der eher ein Gott, der fern ist, ein Schöpfergott darstellt. Ich lese nochmal Vers 22. Und Manoah sagte zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Manoah muss eine furchtbare Angst bekommen haben, als er diese Erkenntnis hatte. Denn 2. Mose 33, 20, das wusst ihr wahrscheinlich aus den Schriften, heißt es, dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Der Mensch ist durch die Sünde zu Gott getrennt Und Gott ist durch und durch heilig. Und wenn wir seine Herrlichkeit begegnen, müssen wir sofort sterben. Wir können das nicht ertragen. Das ist zu überwältigend. Aber erstaunlich ist, Simsons Eltern ist nichts passiert. Und Simsons Mutter, finde ich, hat das Ganze sehr gut gedeutet, die Zusammenhänge. Die hat das ganz praktisch gesehen. Die hat gesagt, beim ersten Mal sind wir auch nicht gestorben. Warum sollen wir jetzt sterben? Ich finde das sowieso interessant. Der Engel des Herrn offenbart sich und wendet sich immer an die Frau. Selbst als man Noah nochmal betet und Gott anfleht, dass dieser Mann nochmal kommt, kommt der Engel gerade dann, wenn er nicht da ist, wo die Frau allein auf dem Feld ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Simsons Mutter vielleicht weniger theologische Kenntnisse hatte als ihr Mann, aber das größere Gottvertrauen. Sie versteht die Situation irgendwie mit dem Herzen und ganz praktisch. Und ich finde, das ist auch so ein Trost, gerade für die Mamas, die auf die Kinder aufpassen, die keinen Doktor in der Theologie machen können, weil die einfach keine Zeit dafür haben. Wenn ihr eine innige Beziehung habt zu Jesus Christus, könnt ihr Situationen auch deuten, so wie es in Gottes Sinn ist. Vielleicht können wir das lehrmäßig gar nicht einordnen oder erklären, aber wenn wir eine Beziehung zu Jesus Christus haben, können wir Situationen deuten. Warum ist Simsons Eltern nichts passiert? Sie haben tatsächlich Gott gesehen, den dreieinigen Gott, aber offenbart durch Jesus Christus, seinen Sohn. Deshalb ist ihnen nichts passiert. Jesus Christus ist die nahbare Offenbarung Gottes und die einzige. Richter 6, paar Geschichten vorher, sagt Jesus die Worte zu Gideon. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war. Und Gideon sagte, wehe Herr, Herr, wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wilhelm Busch, der bekannte Jungpfarrer, erzählte mal in einem Vortrag zum Thema Gott, ja, aber wozu Jesus, aus seinem Leben. Das will ich einmal vorlesen. Im Ersten Weltkrieg war ich Teil der Artillerie. Und wir hatten Kanonen mit Schutzschilden. Einmal standen wir ohne Infanterie vorne an der Front, als plötzlich ein Angriff mit Panzern, damals nannten wir sie Tanks, auf uns zukam. Die Infanteriegeschosse schlugen wie Hagel auf unsere Schutzschilde ein, aber sie waren stark genug, um uns dahinter zu schützen. In diesem Moment dachte ich, wenn ich jetzt bloß meine Hand hinter dem Schutzschild herausstrecke, wird sie durchsiebt und ich werde elend verbluten. Aber hinter dem Schutzschild bin ich sicher. Genau das ist Jesus für mich geworden. Ich weiß, ohne Jesus werde ich im Gericht Gottes vergehen. Wir brauchen uns nichts vormachen, auch wenn wir jetzt ein super heiliges bürgerliches Leben führen. Wir sind vielleicht Teil einer Religionsgemeinschaft, gehen Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst, aber haben keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Wenn er nicht unser Mittler ist, werden wir nicht vor Gott bestehen können. Wilhelm Busch sagte immer, wenn ihr das nicht glaubt, dann wartet mal 100 Jahre ab und dann werdet ihr es sehen. Ich will hier keine Angst schüren, sondern diese Tatsache soll uns ermutigen, ganz nüchtern uns für eine Beziehung mit Jesus zu entscheiden, dass wir unsere Schuld bekennen und uns auf ewiges Leben mit ihm einlassen. Ich fasse zusammen. Wenn du das nächste Mal Nachrichten hörst, und es gibt schlimme Ereignisse, dann denk daran, Jesus hat vor 4000 Jahren schon aktiv das Weltgeschehen gelenkt. Er hat es auch vor 2000 Jahren getan. Er tut es heute. Er wird es auch in Zukunft tun und er hat einen Plan. Und das soll uns einfach zur Ruhe kommen lassen und zur Anbetung. Lass uns das sehr bewusst tun. Vielleicht fühlst du dich gerade, als wärst du in einer Sackgasse gefangen und trotz all deiner Bemühungen scheint sich in deinem Leben nichts zum Guten zu verändern. Dann lass dich davon nicht entmutigen. Vertraue dich Jesus an und du wirst merken, Veränderung ist heute noch möglich. Egal in welcher Lage du dich befindest, es gibt einen Neuanfang. Und nimm bitte auch heute folgende Frage mit. Werde ich vor Gottes Gericht bestehen können? Ist Jesus mein Fürsprecher? Kenne ich Jesus persönlich? Oder stehe ich alleine da? Und wenn du das noch nicht sicher weißt, dann mach es doch heute fest. Bleib einfach zurück. Wir werden uns Zeit nehmen für dich und dann auch alle weiteren Fragen erklären, wenn es sein muss. Mit Johannes 17,3 werde ich schließen. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich lade zu einer Gebetsgemeinschaft ein. Wer beten will, kann das gerne tun. Ich schließe das ab.